Vielen Dank auch euch in der Jugendband, dass ihr uns mit hineingenommen habt, Gott zu loben. Wann hast du dir das letzte Mal zu Hause so richtig wehgetan? Vielleicht bist du gestolpert, bist irgendwo gegen den Schrank gelaufen, hast dir mit dem Hammer auf den Finger geklopft. Also bei mir ist das so ein paar Wochen. Da wollte ich nur ganz kurz oben noch was aus dem Zimmer holen. Ich glaube, es war ein Kleidungsstück. Ich habe irgendwo anders gesessen, habe meine Hausschuhe da stehen gehabt, bin dann die Treppe hochgerannt, bin ins Zimmer eingebogen und mit dem kleinen Zehen meines linken Fußes am Türrahmen hängen geblieben. Ihr kennt wahrscheinlich diesen Schmerz. Es ist äußerst, äußerst unangenehm. Und wie das so passiert, wenn man so einen Schmerz abbekommt, dann vergisst man, was man machen wollte, dann spielt alles andere keine Rolle. Man hüpft im Kreis und jault vor sich hin und hofft, dass der Schmerz schnell wieder aufhört. Alles andere ist erstmal unwichtig. Mein Zehennagel ist jetzt übrigens heute, ein paar Wochen später, immer noch blau. Braucht ja noch so eine Zeit, bis das wieder ganz wird. Naja, ganz ähnlich wie wenn wir so einen plötzlichen Schmerz reagieren, reagieren wir in Zeiten der Ungewissheit oder in Momenten, wo eine Krise, wo eine Not in unser Leben hineinbricht. Plötzlich ist das große ganze Bild von dem, was uns beschäftigt, was wir eigentlich gerade wollten, warum wir gerade unterwegs sind und was unser Leben ausmacht, wie weggewischt. Und unser Horizont, unser Fokus geht ganz zurück auf uns alleine. Wir schauen, es geht um mich und meine Situation und um meine Krise. Und man konnte das ja auch in der Pandemie so ein bisschen beobachten. Wir mussten uns ja alle irgendwie zurückziehen. Und wir sind ja auch gerade so von einer Not, einer Krise, einer Ungewissheit in die andere gekommen. Von Corona über die Klimakrise, die uns begleitet, über den Krieg in Europa, die Energiekrise, die Inflationskrise, wie auch immer, die Nöte scheinen nicht weniger zu werden. Und die Tendenz ist da zu sagen, ich schotte mich von ganz viel außen ab und schaue erstmal, dass ich überleben kann und dass es mir gut geht. Und das ist ja auch ein Stück weit normal, denn in Krisen, in Unsicherheiten, da kommt unser Überlebensinstinkt raus. Wir wollen erhalten, wer wir sind und was wir haben und erstmal vorsichtig gucken und dann vielleicht langsam Schritte nach außen gehen. Anstatt, das Problem ist ein bisschen dabei, dass wir in solchen Momenten, wenn wir nur noch auf uns schauen, das Gesamtbild aus den Augen verlieren. Und auch Gott aus den Augen verlieren, der vielleicht mit uns was vorhat und der in unserem Leben was bewegen möchte. Aber wenn wir nur noch auf uns gucken, wegschauen von allem anderen, wegschauen von Gott und nur noch bei uns hängen bleiben, dann beschränken wir uns manchmal selbst und werden ziemlich unfrei und drehen uns nur noch um das, was wir gerade sehen und denken. Als Jesus auf der Bildfläche erscheint, ist er von Menschen umgeben, die ganz viele Krisen, Unsicherheiten und Ungewissheiten kennen. Es sind Menschen, die in einem Land leben, das von den Römern, einer fremden Besatzungsmacht, besetzt ist. Die Werte, die den Kindern und den Menschen dort tagtäglich begegnen, sind griechisch oder römisch und oft gar nicht mehr jüdisch. Sie zahlen Steuern für ein ungerechtes Regime. Sie haben keine wirkliche Möglichkeit, dagegen aufzustehen und sich dagegen zu wehren. Und selbst ihre religiösen Führer machen mit den Römern gemeinsame Sache. Und das ist noch nicht alles. Viele Israeliten fühlen sich deshalb auch von Gott verlassen. Sie haben auf den Messias, auf diesen versprochenen Retter Gottes gewartet. Aber anstatt, dass der da ist, stehen sie nun da in ihrem eigenen Land, besetzt und ja, hingegeben in eine Situation, an der sie nichts ändern können. Und sie fragen sich, hat Gott uns vielleicht vergessen? In diese Situation kommt Jesus hinein und er spricht ein Wort, eine Sache, um die Perspektive der Leute in dieser Ungewissheit ins richtige Licht zu rücken. In Matthäus 6, Vers 25 sagt Jesus diesen Menschen, die große Not hatten damals, und ich denke, er sagt das genauso auch zu uns heute, mach dir keine Sorgen um deine Bedürfnisse. Mach dir keine Sorgen um deine Bedürfnisse. Genau sagt er, darum sage ich euch, Matthäus 6, Vers 25, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Wenn man das genau anschaut, dann redet Jesus hier von zwei Bedürfnissen. Er redet einmal von den ganz kritischen Bedürfnissen, Dingen, die überlebenswichtig sind, also logischerweise Essen und Trinken. Und dann redet er von etwas weniger kritischen Bedürfnissen, nämlich Kleidern. Jetzt denken wir, naja, Kleider brauchen wir doch auch. Also hier sitzt ja jetzt keiner nackt von uns, das wäre schon ein bisschen kalt. Kleider sind schon überlebenswichtig, ja. Aber wir können schon davon ausgehen, dass alle, die dazugehört haben, zumindest ein paar Kleider anhatten. Also Kleider, wenn es heißt, sorgt euch nicht um die Kleider, dann spricht Jesus das an, was wahrscheinlich bei der nächsten Kleidungsgröße notwendig ist. Oder wenn der nächste Winter kommt und sozusagen ein zusätzliches Gewand oder für eine Hochzeit was Besonderes, wenn ein neues Kleidungsstück gebraucht wird. Als ich das erstmal so gelesen habe, gerade auch diesen Anfang, habe ich mich gefragt, kann man Sorgen eigentlich einfach so verbieten? Ist ja schon ein bisschen dreist, dass Jesus so sagt, macht euch keine Sorgen. Also wenn du Beziehungsprobleme hast, wenn du dich irgendwo bewirbst und eine Absage nach der anderen bekommst, wenn es einem Angehörigen sehr schlecht geht, dann einfach zu sagen, mach dir keine Sorgen, ist das gut? Eigentlich machen Sorgen doch erstmal, da machen wir uns doch erstmal bewusst, wie ernst eine Situation ist. Was ist denn schlecht daran? Aus dem Textzusammenhang kann man tatsächlich eine Verknüpfung sehen, die Jesus hier zieht. Dieser Text beginnt ja damit, dass Jesus sagt, darum sag ich euch, sorgt euch nicht. Und was sagt er davor? Direkt im Vers davor, wo er jetzt anknüpft, sagt Jesus, ihr könnt nicht Gott und dem Geld oder Besitz dienen. Und was Jesus hier eigentlich sagt ist, wer sich Sorgen um Essen und Kleidung macht, der denkt im Grund gar nicht anders als jemand, der reich werden will. Seine Gedanken kreisen jetzt nicht nur ums Geld, nein, seine Gedanken, die kreisen eben darum, um die Sorgen. Sorgen können uns gefangen machen. Sorgen haben noch nie unsere Situation irgendwie verbessert, sondern haben nur dazu geführt, dass wir uns erdrückt fühlen, dass wir uns um uns selbst kreisen. Aber Jesus sagt, das Leben ist doch mehr als nur Essen und Trinken. Das Leben ist doch mehr, als sich nur Sorgen zu machen. Es geht doch um was ganz anderes. Das sagt er und das zeigt er durch diese Frage da im Folgenden auf, wo er sagt, ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Jesus fragt, um was geht es denn jetzt im Leben wirklich? Es kann doch nicht nur um Essen, Trinken und Kleider gehen. Was steht wirklich im Mittelpunkt deines und meines Lebens? Und ich habe mich gefragt, wie wäre das, wenn jetzt eine Person mal Einblick in dein und mein Leben kriegen würde? Stell dir vor, eine Person geht mit dir durch die Woche, schaut, wofür du Geld ausgibst, wo du Zeit verbringst, was du so machst in deiner Freizeit, in deiner Arbeitszeit. Zu welchem Schluss würde diese Person kommen? Würde sie denken, na ja, in deinem Leben geht es eben darum zu überleben und dabei gut auszusehen? Nehmen die zwei Bedürfnisse deine ganze Zeit und deine Gedanken in Beschlag? Und während die Zuhörer von Jesus damals und wir heute vielleicht darüber nachdenken, was nimmt mich eigentlich in Beschlag, da nennt Jesus zwei Beispiele, die er macht, um unsere Sorgen in die richtige Perspektive zu rücken. Und es sind zwei Beispiele aus der Natur. Das erste Beispiel hat mit Vögeln zu tun, denn Jesus sagt jetzt hier zu den ganz kritischen, direkten Bedürfnissen Folgendes, Vers 26. Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in ihre Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Natürlich müssen Vögel auch ihr Futter suchen. Klar, das kommt ihnen ja nicht von selbst in den Schnabel rein. Aber sie kennen keine Sorgen. Gott stillt ihre kritischen Bedürfnisse. Und es ist auch kein Zufall, es ist nicht Mutter Natur, sondern es wird hier gesagt, euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Während Vögel einfach Geschöpfe sind, die Gott gemacht hat, ist hier schon ein bisschen andere Andeutung, weil er sagt, euer himmlischer Vater. Wir können nicht nur Gottes Geschöpfe sein oder sind nicht nur Gottes Geschöpfe, sondern Gott kann zu uns diese persönliche Beziehung haben, dass er unser Vater ist. Euer Vater im Himmel ernährt sie. Und dann fragt Jesus in Vers 27 die Frage, wer ist aber unter euch, der seiner Lebenslänge eine Elle, also das ist so ein Maß, eine Elle hinzusetzen kann oder zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und die Antwort ist natürlich eine rhetorische Frage, niemand. Niemand kann sein Leben dadurch auch nur ein klein wenig länger machen, indem er sich Sorgen macht. Geht gar nicht. Was zeigt Jesus mit diesem Beispiel? Er zeigt, Gott ist ein Nahrungsexperte. Es ist überhaupt kein Problem für uns, uns mit dem zu versorgen, was wir brauchen. Wir sollten dieses Beispiel jetzt nicht zu arg drehen und sagen, na ja, so haben es manche herausgelesen, Gott sagt also, ich soll blauäugig in den Tag hineinleben. Vorsorge ist unnötig, weil wer Gott vertraut, wird ja versorgt. Das sagt Jesus hier nicht. Es gibt ja in der Bibel, zum Beispiel gut im Buch der Sprüche, auch diese Stelle, die sagt, du Fauler, nimm dir doch ein Beispiel an der Ameise, die im Winter, die im Sommer vorsorgt an Vorräten für den Winter, wo es kalt ist und die Vorräte nicht da sind. Also ich glaube, es geht nicht darum, dass Jesus hier zu einem verantwortungslosen Leben aufruft, aber zu einem sorgenfreien. Wir dürfen verantwortungsbewusst Vorsorge für uns selbst und andere nicht mit quälenden Sorgen über die Zukunft verwechseln. Du tust also was bedeutet das, wie kann das gehen? Ich glaube, Jesus sagt hier, tu, was du tun kannst, mach dir keine großen Sorgen dabei, vertrau darauf, dass Gott den Rest übernimmt von den Lücken und den Unsicherheiten, die du auch dann immer noch haben wirst. Und dann kommt er direkt zu einem zweiten Bild, auch aus der Natur, und er veranschaulicht die etwas weniger kritischen Bedürfnisse. Er sagt, Vers 28, und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen, sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo, also der König, der Bekannte, der König Salomo, in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Und Jesus folgert daraus, wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, worunter eben die Blumen gewachsen sind, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr auch für euch tun, ihr Kleingläubigen? In diesem Beispiel geht es jetzt um diese Bedürfnisse, die vielleicht nicht ganz so dringend sind, wie dass ich jeden Tag essen und jeden Tag trinken brauche. Er redet von den Blumen. Lilien, die sind tolle Blumen, die sehen toll aus, genau, ihr habt mein Bild dabei, und die haben nichts dafür gemacht. Gott lässt die einfach so in aller Pracht und Schönheit wachsen. Wir haben jetzt heute keine Lilien hier, sondern sind das Hortensien? Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Wie heißen diese Dinger? Hyazinthen, ja, den habe ich schon mal gehört, den Namen, Hyazinthen. Also jede Blume ist doch auf ihre Weise irgendwie total faszinierend. Und diese abgeschnittenen Blumen, die stehen da jetzt noch ein, zwei Tage vielleicht, sehen schön aus, ja, und dann verblühen die. Und Gott argumentiert genauso wie bei den Vögeln vom Kleinen zum Größeren. Er sagt, ein Vogel ist doch nicht so viel wert wie ein Mensch. Eine Blume, die heute abgeschnitten ist, ist doch nicht so kostbar wie du und dein Leben. Und er sagt, wenn Gott sich doch schon um diese Blume kümmert, sie auch in ihrer Schönheit so ausstattet, ja, wie viel mehr wird er sich denn darum kümmern, dass du das bekommst, was du brauchst? Mach dich nicht verrückt, was du bei deinem Abschlussball anziehst. Mach dich nicht verrückt, was du morgens anziehst, um hier schön zu moderieren. Nimm das aus dem Schrank, was passt. Versuch dein Bestes, ist gut und dann reicht's auch. Das nehme ich irgendwie so ein bisschen mit. Und Jesus schimpft ja auch. Er sagt, hey, ihr Kleingläubigen. Und mir zeigt das so ein bisschen oder es lässt mich ahnen, ich glaube, wir trauen Gott manchmal nicht zu, dass Schönheit auch ein Wert ist, der ihm wichtig ist. Gott mag schöne Dinge. Gott mag nicht nur praktisch notwendige, grad so gut reicht ja, sondern Gott kann auch extravagant sein. Und er freut sich darüber und erstattet Blumen, die heute blühen und die morgen verblüht sind, mit einer Pracht aus, wie wir es mit unseren schönsten Kleidern, die wir geschneidert kriegen, gar nicht hinbekommen. Uns fehlt scheinbar manchmal dieses Vertrauen. Deshalb sagt Jesus, ihr Kleingläubigen, was soll das denn? Wir scheinen manchmal dahin zu tendieren oder neigen dahin zu tendieren, zu sagen, Gott hat mich vielleicht vergessen. Das Notwendige ist gerade gar nicht da. Manchmal sagen Frauen, ich habe gar nichts zum Anziehen und sie stehen vor dem ganzen Schrank von. Und wir Männer, wir haben unsere anderen Themen, wo wir denken, da brauchen wir mehr von. Aber Gott sagt, mach dir doch gar nicht so die Sorgen. Brauchst du doch überhaupt nicht. Ist doch gar nicht notwendig. Gott versorgt dich mit allem, was du brauchst. Und Gott hat die Möglichkeit, dich noch mehr zu versorgen und noch mit mehr Schönheit auch auszustatten, als du nur vorstellen kannst. Und anschließend, Vers 31, betont dann Jesus Folgendes. Er sagt nochmal, darum, Vögel und Lilien, sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Und er folgert, nach all dem trachten die Heiden, also Menschen, die Gott nicht kennen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Jesus setzt hier das Sorgen mit einem anderen Verb gleich. Er sagt nämlich, Sorgen ist so ähnlich wie Suchen oder wie Trachten, übersetzt das hier Luther. Dieses Verb Epizeteo heißt eigentlich hektisch oder eifrig etwas suchen oder sinngemäß, manche Bibelübersetzungen sagen auch, nach all dem rennen Menschen die Gott nicht kennen, hinterher, also hinterherrennen. Sich um etwas sorgen ist also eigentlich der Beweis dafür, dass wir etwas suchen. Und das, worüber wir uns Sorgen machen, wird so schnell zum Objekt unserer Aufmerksamkeit und unserer Zuneigung. Und davor warnt uns Jesus. Er sagt, es geht doch um viel mehr als jetzt nur um Essen und Trinken und Kleider. Und das sagt er jetzt in Vers 33 endlich zu dieser Frage, die er vorher gestellt hat. Ist das Leben nicht mehr? Ja, was ist es denn? Und jetzt antwortet er Folgendes. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles so zufallen. Also sorge dich nicht um Gottes Reich, nein, trachte so rum, sorge dich um Gottes Reich und seine gerechten Werte. Sorge dich um Gottes Reich und seine gerechten Werte. Auch hier kommt wieder fast dasselbe Wort, dieses Trachten, vor. Derselbe Wortstamm in Vers 32, aber wenn man genau hinguckt, ohne diese Vorsilbe Epi, die so ein hektisches Gefühl von Panik bezeichnet. Also während Menschen, die Gott nicht kennen, hektisch, panisch nach Essen und Ansehen suchen, beziehungsweise ihm hinterherrennen, sollen Menschen, die nach Gott fragen, zuerst nach Gottes Anliegen suchen, zeteo im Griechischen, trachten, sich also damit beschäftigen. Und die Frage ist jetzt, ja, was ist denn das? Was sind denn Gottes Anliegen? Und zwei Dinge nennt ja Jesus. Er sagt, nach Gottes Reich sollt ihr suchen und nach seiner Gerechtigkeit. Gehört auch irgendwie zusammen. Wichtig ist, dass Gottes Reich jetzt eben nicht nur was Jenseitiges ist oder Abstraktes, was wir vielleicht denken würden. Gottes Reich ist eine ganz konkrete Veränderung der irdischen Verhältnisse. Wir sehen es dann, wenn Jesus armen und schwachen Menschen begegnet, wenn er Menschen hilft, die in Not sind, denen es nicht gut geht, wenn er sie nicht allein lässt, wenn er ihnen Aufmerksamkeit schenkt. Gottes Reich ist da für Menschen, die Heilung brauchen, die Orientierung brauchen. Gottes Reich ist da, wo man sich liebevoll füreinander einsetzt, wo Schwache und Hilfsbedürftige unterstützt werden, wo Gott groß gemacht wird, wo seine Liebe gelebt wird, wo gewaltlos gegen Unterdrückung und für Gerechtigkeit aufgestanden wird. Also überall da, wo Gottes Wille geschieht, im Gemeindehaus und selbstverständlich auch darüber hinaus. Überall, wo Gottes Wille geschieht, da ist Gottes Reich. Und seine Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit, die gehört natürlich mit zu diesem Bereich. Und das ist im Gegensatz zum Römerbrief jetzt nicht diese Glaubensgerechtigkeit, die Gott uns schenkt in dem Moment, wo wir ihm vertrauen, sondern es geht, wenn ihr so diesen Text davor und danach in der Bergpredigt lest, einfach um alltägliches Verhalten. Und die Frage ist, wie verhalte ich mich? Das Spannende ist ja, in Momenten, wo wir unsicher sind und in Krisen, da tendieren wir ja grundsätzlich eher dazu zu sagen, na ja, also das mit dem fairen und gerechten Verhalten, das lassen wir jetzt mal außen vor. Wir sind doch jetzt in der Notsituation. Es geht doch ums Überleben. Vielleicht ist Gewalt ein Weg, der das Problem löst. Also ist dieser Weg vielleicht richtig, weil der Zweck heiligt ja die, nein, der Mittel heiratet, ihr wisst schon, also der Zweck heiligt die Mittel, so rum, genau. Aber Jesus sagt hier, nee, ganz genau nicht. Also schwierige Situationen, die da sind, sollen eben nicht dazu führen, dass du sagst, ich werf alle meine Prinzipien, alle Werte, alle Gerechtigkeit über Bord. Ich meine, gut zu handeln, fair zu handeln, sich auch um Menschen zu kümmern, denen es nicht gut geht, ja, das macht doch jeder. Das macht doch jeder Politiker, der merkt, das bringt mir doch sogar Ansehen, wenn ich fair und gut handle und die Leute sehen es. Die Frage ist, wie ist es in Situationen, die angespannt sind? Wie ist es in Krisen? Sage ich da auch noch, natürlich gebe ich dem ab, der es braucht, obwohl ich gerade selber gar nicht so viel über habe. Helfe ich auch dann noch in den Situationen, wo es schwierig wird? Bin ich auch dann noch gerecht, wenn ich keinen Vorteil habe, wo andere nicht sagen, toll, dass der das macht und dabei Ansehen gewinnt? Das ist ja die spannende Frage. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir auch da nach Gottes Reich trachten, da sind wir so ein kleines Licht im Dunkeln, wo wir beim Anschließend wiederholt Jesus dann nochmal das, was er eigentlich schon gesagt hat, fasst das nochmal ein bisschen zusammen, Vers 34. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Und er bestätigt nochmal, das Leben ist manchmal ganz schön anstrengend, wenn er sagt, es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Was nehmen wir, was nehme ich von diesen Worten mit? Zwei Dinge sind mir eingefallen, stecken eigentlich auch schon hier ein bisschen in diesen Überschriften drin. Das erste ist, dass Jesus uns mal zur Sorglosigkeit aufruft. Jeder und jede von uns gerät in Situationen, wo Sorgen uns begleiten. Und Jesus lässt auch diese Situation zu. Und ich glaube auch nicht, dass es christlich ist zu sagen, mit Sorgen habe ich gar nichts zu tun. Aber Sorgen sollten uns nicht übermannen, sollten uns nicht erdrücken. Unsere unsichere Zeiten sind kein Beweis dafür, dass Gott uns plötzlich vergessen hätte. Unser himmlischer Vater, der weiß genau, was wir zum Leben brauchen. Und Jesus macht das in diesen Beispielen an den Vögeln und an der Lilie, an den Blumen fest. Jesus sagt uns, mach dir keine Sorgen über Dinge, die sowieso nicht in deiner Hand liegen. Wer hat dir denn dein Leben geschenkt und wer kann es erhalten? Wer hat dir deine Talente, deine Chancen, deine wertvollen Begegnisse im Leben denn gegeben? Hast du das alles verdient oder sind es nicht Dinge, die Gott in dein Leben gegeben und womit er dich beschenkt hat? Schau dir die Vögel und schau dir die Lilien an. Unser himmlischer Vater, der versorgt sie. Wie viel mehr wird er dich versorgen? Also mach dir keine Sorgen darüber, wie es weitergeht. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft, sagt er, und er sagt, hey, es wird euch alles zufallen. Wenn wir so vertrauen, dann ist das das, was ich gerade schon gesagt habe, Möglichkeit, eine Möglichkeit zu glänzen in Zeiten, wo es schwierig wird. Nicht zu verzweifeln, in der Krise nicht egoistisch, ungerecht zu werden, nicht einfach alles hinzuschmeißen. Wir dürfen darauf vertrauen, nein, wir sind nicht allein, Gott geht mit uns, auch in den Momenten, wo wir große Sorge haben oder große Sorge haben können. Wir können es auf ihn abwälzen und vertrauen, er geht mit uns. Und die zweite Sache, die finde ich, die auch ganz toll deutlich wird, diesen Text, ist dieser Anspruch oder diese Herausforderung Jesu, trachte zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Trachte zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Während sich viele Menschen Sorgen um ihre Finanzen, über ihre Wohnsituation, über ihre Rente, über was auch immer machen, fragt sich Gott, gibt es eigentlich jemand, der sich Sorgen und Gedanken über mein Reich und meine Gerechtigkeit macht? Über Menschen, die mich noch nicht kennen, über Menschen, die in Not sind, über Menschen, die leiden in dieser Welt und die Hilfe und Unterstützung brauchen. Wer kümmert sich eigentlich um die? Viele großartige Dinge konnten und können nur geschehen, weil es Menschen gibt, die sagen, ich gehe ein Wagnis ein. Ich bleibe nicht nur bei mir und meiner Sicherheit stehen, ich schaue nicht nur, dass meine Sorgen irgendwie gedeckt sind, nein, ich sehe die Not von anderen und ich sorge mich um die Not von anderen und ich helfe. Wir können es uns nicht leisten, nur auf uns zu schauen, nur bei dem stehen zu bleiben, was uns gut tut, sondern Gott sagt, hey, kümmere dich um die Dinge, die auch mir wichtig sind und dann verspricht er uns und dann werde ich mich auch darum kümmern, dass es dir gut und ich werde für dich sorgen. Um das mal so ein bisschen konkret zu machen, als ein kleiner Impuls für die nächste Woche, als Hausaufgaben, die Schüler sind, die stöhnen, die haben genügend, aber alle anderen, die dürfen sich doppelt hinter die Ohren schreiben. Versucht das mal, diesen Vers 27 auswendig zu lernen. Im Luther ist der so ein bisschen holprig, die gute Nachricht, die formuliert das ganz einfach. Wer von euch kann durch Sorgen sein Leben auch nur um einen Tag verlängern? Wir können es ja einmal zusammensprechen, so wie den Psalm. Wer von euch kann durch Sorgen seinen Tag, auch sein Leben auch nur um einen Tag verlängern? Wir sprechen es nochmal, weil ich krieg's auch nicht hin. Also, wer von euch kann durch Sorgen sein Leben auch nur einen Tag verlängern? Kann keiner, niemand von uns. Sag dir doch diesen Vers 27 jeden Morgen, wenn du morgens in den Spiegel schaust, einmal auf und sag, wer von euch kann durch Sorgen sein Leben auch nur einen Tag verlängern? Keiner kann das tun. Und in dem Moment, wo du dir dann Sorgen machst an diesem Tag, dann sag dir diesen Vers aus und sag, ich kann nichts dran ändern. Ich kann an Sorgen nichts ändern, das bringt mir auch gar nichts. Das nimmt mich nur gefangen. Ich möchte vertrauen, ich möchte die Sorgen, ich möchte Gott vertrauen, ich möchte die Sorgen heute auf dich, Jesus, abwälzen. Trag du diese Sorgen, geh du mit und ich vertraue dir, du wirst mich heute durchtragen. Ich muss mich nicht gefangen nehmen lassen von diesen Sorgen, sondern du wirst dafür sorgen, dass ich das bekomme, was ich brauche. Mach das mal eine Woche lang und schau mal, was es mit dir macht. Ja, dieser Text ist ein Text, wo Jesus uns auffordert, nach Gottes Reich und Gerechtigkeit zu suchen. Und das auch bevor wir die Dinge gelöst haben, die unsere Probleme sind. Wie gesagt, das heißt nicht, dass wir blauäugig durchs Leben gehen. Im Gegenteil, Sorgen haben wir immer wieder. Aber Jesus lädt uns ein, vertraut meiner Fürsorge. Vertraut meiner Fürsorge. Ich schaue selbst nach Pflanzen, selbst nach Vögeln. Wie viel mehr schaue ich nach dir? Amen.